Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Ja, hallo und willkommen zurück zu Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Ich darf euch heute Folge 30 mit wunderbaren Gästinnen und einer wunderbaren Co-Moderatorin präsentieren. Vorher sage ich aber noch eins. Wir sind auch zum 30. Podcast wieder ganz besonders. Wir sind nämlich live. Wir sind im Rahmen des Pre-Opening des CSD Leipzig 2023 live auf dem Leipziger Augustusplatz. Und jetzt hört ihr den Applaus unseres wunderbaren Live-Publikums. Wie nicht anders zu erwarten, habe ich gedacht, ich lade mir zum 30. nicht nur besondere Gäste ein, eine wunderbare Co-Moderatorin, sondern ich dachte auch, wir nutzen die Gelegenheit, um uns ein paar neue Anzüge zu kaufen. Aber in jedem Fall freue ich mich heute auf einen Talk, der etwas Besonderes ist, weil ich mit vielen queeren MusikerInnen ins Gespräch kommen kann. Liebe Zuhörerinnen, liebe ZuschauerInnen, ihr kennt das ja, in der Regel rede ich mit einem Gast über sozusagen die Biografie hin zu einem speziellen Thema. Heute ist das Oberthema Queer in der Musikszene und ich habe dafür ein wunderbares Line-up zusammengestellt bekommen und ich freue mich extrem darauf, Sie näher kennenzulernen und sämtliche Details herauszufinden. Vorab darf ich euch aber die Frau des Abends vorstellen. Sie ist nicht nur eine wunderbare Freundin, Kleingärtnerin und war bei uns zu Gast im Podcast. Nein, liebe Männer, liebe Frauen, sie ist auch die Expertin, quasi die Erika Berger des 21. Jahrhunderts, die Kennerin des weiblichen Orgasmus. Ein kräftigen Applaus für Laura Liebeskind. Laura, mein Schatz, du hast jetzt nun gar nichts zu trinken bei dir. Möchtest du, dass wir noch ein Wasser für dich irgendwie bereitstellen?
Ja, nee, ich habe jetzt hier diesen Freund.
Den Flamingo?
Ja, und der reicht mir jetzt erstmal.
Der reicht dir jetzt erstmal. Okay, da du ja heute sozusagen auch hier bist, um mit mir zu arbeiten, währenddessen ich trinke, wolltest du vielleicht in den Talk einsteigen, unsere Gäste nochmal für unsere Zuhörer und ZuschauerInnen vorstellen, die leider nicht live auf dem Leipziger Augustusplatz sind,
natürlich.
Was natürlich echt Mist ist.
Das mache ich unfassbar gerne. Neben mir auf dem roten Sofa und gleich noch nebenan sind Vivi und Paul von Flirt, die ein wunderbares Album rausgebracht haben, Planet Flirt. Und davor noch eins, das heißt Tristesse, was mich ja besonders interessiert, weil ich ja so einen Hang zur Melancholie habe. Also willkommen Flirt, schön, dass ihr da seid. Und noch einmal Applaus vom Live-Publikum.
Schön, dass wir hier sind.
Und zu meiner Rechten, auf einem anderen schönen Sessel des Opernfundus sitzt Maxim, den Georg vor einigen Jahren in Halle kennengelernt hat, ihm einen Heiratsantrag gemacht hat.
Den Maxim, er angenommen hat.
Maxim hat zugesagt, ja. Aber Maxim war eigentlich schon vergeben. Schön, dass du da bist, lieber Maxim. Du
schön,
hast wunderschön
da
gesungen.
Dankeschön.
Und eigentlich habe ich gesagt, die nächste Person muss Georg vorstellen, weil ich so viel Respekt habe. Aber jetzt haben wir Backstage so schön geredet und gemerkt, dass wir eine gemeinsame Bekannte haben, nämlich die Linda. Also ich darf proudly presenten die Person, die so wunderschöne Love-Songs singt. Ich habe dich gestalkt, ein Love-Song nach den anderen gehört von dir, Marcella Rockefeller.
Laura, das ist ein wunderbarer Traum. Ich habe gerade in meiner Vorbereitung festgestellt, ich glaube, das ist mein drittes Set an Moderationsfragen. Das ist, wenn man sich ständig umzieht, verliert man immer die Moderationskarten. Falls du die Icebreaker-Kategorie da hast, dann können, ja, wunderbar, dann können wir vielleicht damit anfangen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, ihr wisst ja, wenn ich die Gästinnen nicht kenne, hilft immer so ein kleiner Icebreaker. Meistens trinkt man vorher einen Schluck, aber bei so einem Live-Podcast braucht es natürlich auch ein paar knallharte, investigative Fragen, vorbereitet von der knallharten Redaktion von Tradition. Traditionell, unkonventionell. Der Icebreaker, heute vorgestellt von Laura Liebeskind.
Wir haben drei Fragen für euch vorbereitet. Sie sind intim, sie sind sexy und sie sind unkonventionell. Nein, sie sind gar nicht so schlimm. Der Jan hat sie wahrscheinlich vorbereitet, ne?
Nee, das macht Jan nicht mehr. Der koordiniert
nur noch. Ihr habt outgesourced.
Naja, wir haben jetzt Jules und Marvin, die sind so die Podcast-Redaktion. Also wenn ihr euch beschwert über die Fragen, die gleich kommen. Weil ich habe gelernt, es ist immer gut, sich vorher zu entschuldigen. Weil es kann tief philosophisch werden oder ganz schmutzig.
Erste Frage. Fangen wir doch mal mit Marcella an. Erzählt uns von eurer ersten CSD-Erfahrung. Wann und wo war das? Die grauen Zellen.
Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass der erste CSD war in Köln. Also ich vor 15 Jahren nach Köln gezogen bin. Genau, und da habe ich mich als Wagenengel, weil ich nicht wusste, wo ich mich dran klammern muss, damit ich auch auf so einen Wagen komme. Heute gehe ich tatsächlich ungern auf den Wagen, ich laufe lieber, weil ich einfach, das ist so ein bisschen back to the roots und ich liebe diese Interaktion mit den Leuten und ich meine, the first Pride was a riot.
Ja, du aber die Meerjungfrau vorne am Schiff, so kann ich mich dich auch gut vorstellen.
So lange kann ich mich nicht da festhalten.
Cool, wie war das bei dir, Maxim?
Ich glaube, da bin ich gerade, da war ich gerade fertig mit der Schule und bin aus Karlsruhe nach Frankfurt gezogen, habe dort Musik studiert und habe so ein bisschen den CSD dann durch Zufall mitbekommen. Also ich wusste gar nicht, dass er an diesem Tag war und habe mir dann die ganze Demo dann aber aus so einem Sicherheitsabstand angeguckt, fand es ganz, ganz toll, hatte aber damals noch nicht den Mut, da irgendwie mitzugehen und habe aber dann irgendwie so 3 Jahre später dann schon auf dem ersten CSD gespielt dann auch. Aber erstmal, ja, hat mir der Mut dann noch so ein bisschen gefehlt, aber ich fand es voll schön.
Voll schön. Meine erste Erfahrung war technisch gesehen nicht CSD, sondern Rainbow Parade in Wien. Da habe ich gerade in Wien studiert, irgendwie 2009.
Heißt der CSD dort Rainbow Parade?
Ich glaube, das heißt irgendwie anders in Österreich, okay. Genau. Und das war auch eher zufällig. Wir haben immer am Wochenende noch Tanzunterricht gehabt, samstags, und dann sind wir raus und dann war die Stadt in Aufruhr und sind dann mit der Schauspielklasse noch mitgegangen. War total cool. Wie war es bei dir?
Ich glaube, das war 2015. Wir sind ja aus Hamburg und da bin ich mit dem Hein- und Fiete-Wagen mitgelaufen. Die machen so Präventionsarbeit in Hamburg und habe 200 Kondome verteilt. Und das war dann aber leider auch meine letzte gute CSD-Erfahrung. Danach war es dann actually gar nicht mehr so schön. Aber meine erste Erfahrung war super.
Okay, und heute wird hoffentlich auch eine eher gute Erinnerung. Ich drück uns die Daumen.
Wie war es bei dir?
Ich war auf jeden Fall auch das erste Mal in Hamburg auf dem CSD. Ich glaube, ich dachte, wir waren mal zusammen da, aber ich glaube, vielleicht war ich auch schon mal das Jahr davor da. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, das wird so 2016, 17 gewesen sein. Und da waren wir auf der Parade und dann direkt danach, immer zeitgleich, gibt es in Hamburg den Vogelball. Das ist eine Veranstaltung, das ist quasi ein Eintagesfestival. Und mit queeren Acts auch, also das ist eigentlich auch queer-themed. Und danach sind wir da noch richtig schön feiern gegangen. Und das war ein sehr schöner Tag.
Mein erster CSD war, das ist schwierig in Leipzig zu sagen, tatsächlich in Dresden. Es war damals so, dass dann Freundinnen, ich war damals noch parteipolitisch engagiert, gesagt haben, komm mal hin. Und dann habe ich den ersten CSD direkt auf so einem Truck erlebt. Und das war schon irgendwie so eine Erfahrung, weil gefühlt ist ja ein CSD oder klischee-mäßig immer nur Party, aber es war dann doch eine krasse Demonstration durch die Dresdner Altstadt. Und die Dresdnerinnen und Dresdner waren jetzt nicht ganz so open-minded, wie das vielleicht in Köln manchmal so der Fall ist. Aber es ist auch schon quasi ein paar Jahre her und seither sind es aber viele. Wie ist es bei euch? Ihr spielt ja alle als Künstlerin immer mal auf CSDs, die einen mehr, die anderen weniger. Was liegt euch eher, so ein großer CSD wie beispielsweise München, Köln, Hamburg oder vielleicht so ein kleinerer wie in, wo bist du morgen, in Lea zum Beispiel, ja, oder so genau. Pirna, also gibt's da irgendwie Favorites, wo ihr sagt, da spielt ihr lieber?
Also ich würde sagen, das ist natürlich irgendwie so von Ort zu Ort ist es doch irgendwie sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor 3 Wochen habe ich beim ersten CSD in Greifswald gespielt und ich wusste natürlich nicht so ganz, was mich da erwarten wird. Und es war auch nicht viel, aber ich habe den CSD eröffnet und danach gab es direkt die Demo. Und alle, die danach zur Demo sind, waren eben davor vor der Bühne und waren auch eben so super dankbar, dass jetzt auch an ihrem Ort so eine Veranstaltung stattfinden kann. Und es war wunderschön. Also es war wirklich, ich bin dahin und habe eigentlich nicht viel erwartet. Ich habe auch an dem Abend beim CSD in Bielefeld gespielt und es war dann irgendwie so eine spontane Geschichte. Ja, ich nehme das mal mit, aber es war richtig, richtig schön. Also es war, das Publikum war super, super dankbar und ja, eine sehr gute Erfahrung, kann ich sagen.
Voll schön.
Also Marcella, du hast letztes Wochenende, glaube ich, in Köln gespielt, letztes Jahr aber zum Beispiel in Halle. Es gibt so kleine Unterschiede zwischen Halle und Köln. Ja, das war Halle. Was liegt dir mehr oder was ist der Unterschied zwischen solchen, also rein von der Quantität natürlich nicht, sondern was macht das anders?
Ah, das ist super, also es ist überall schön, auf der Bühne zu stehen und seine Message mitteilen zu können. Aber ich habe dieses Jahr und auch letztes Jahr schon zum Beispiel den CSD, mein Taunuskreis,
Was?
Hallo!
Geil!
Ja, das ist die Schirmfrau, ja.
Wir sind überall.
Ja. Ja, das ist halt so, wenn man eine Leipzigerin heiratet, ne?
Ja, so ist das mit Fernbeziehung, ja. Kann ich ein Lied von singen. Aber tue ich heute nicht. Ja, es ist tatsächlich, dass diese kleinen CSDs, es ist natürlich super, super wichtig, dass das auch in ländlicheren Gegenden stattfindet, weil in den Städten sind wir doch privilegierter, es wird schon selbstverständlicher mit dem Thema umgegangen, um Gottes Willen, ich will nichts gut reden, aber auf dem Land ist es nochmal ganz anders und deswegen ist das auch die queere Sichtbarkeit auf dem Land sehr, sehr wichtig und ich finde, die kleinen CSDs, die rocken ordentlich.
Stimme ich dir total zu, ja.
Also, ich erwarte viel von euch.
Wie ist das bei euch beiden? Habt ihr schon auf vielen kleineren, größeren CSDs gespielt? Was würdet ihr sagen, macht das Besondere vielleicht auch aus oder die Unterschiede?
Also wir waren vor 2 Wochen in München. Das ist natürlich ein sehr großer CSD. Oh, es ist jetzt sehr laut.
Ja, Entschuldigung, war nicht geplant.
Genau, das ist natürlich ein sehr großer CSD. Letztes Jahr waren wir in Hamburg und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass in der Stadt es besser ist prinzipiell. Wir hatten letztes Jahr in Hamburg auch nicht so eine tolle Erfahrung, ehrlich gesagt. Also wir sind dann natürlich in einer Fußgängerzone und spielen da und dass dann halt so ein paar Personen vor der Bühne stehen, die es vielleicht eher funny finden und sich halt über einen lustig machen oder irgendwelche Zeichen einem dann symbolisieren möchten. Das passiert auch in Hamburg. Und ich denke, also man sieht ja an euren Erfahrungen, dass man das nicht prinzipiell sagen kann, dass jetzt die Großen mehr Spaß machen oder so.
Wie geht ihr dann damit um, wenn ihr solche negativen Erfahrungen macht? Das ist ja schon, also gerade auch, du sagst, in der Fußgängerzone. Es ist ja nicht so wie hier, wo man ein bisschen Abstand hat, sondern es ist ja auch eine beängstigende Situation.
Vor allem, weil es eine kleinere Bühne war und wir uns mit dem Security-Team auch nicht so super wohl gefühlt haben. Und genau, also die Bühne steht eigentlich direkt so, dass die ganze Zeit Publikum sehr nah dran vorbeiläuft. Also Laufpublikum läuft an der Bühne vorbei. Sagen wir mal, Minderheit des Publikums stand tatsächlich vor der Bühne, sondern es war sehr viel Laufpublikum. Und ja, wie gehen wir in so einer Situation damit um? Also
man kann ja nicht wirklich was machen. Also natürlich wäre es jetzt auch okay, was zu sagen in dem Moment. Aber man ist halt erstmal so perplex. Man ist ja auch im Modus und ist gerade am Performen so. Und dann ist es halt auch schwierig, da so rauszubrechen.
Meistens geht ja auch alles einfach sehr schnell.
Ja.
Und dann versuchen wir halt im Nachhinein darüber zu sprechen und da irgendwie gegenseitig aufzufangen.
Es ist halt auch einfach die Verantwortung von den Veranstaltenden, ihre queeren Artists zu schützen. Du kannst halt nicht queere Artists buchen, die da hinstellen, ja, macht mal. Und die Securities lachen mit den Leuten halt, ne, die sich über einen lustig machen. I mean, so, sorry, aber das ist einfach komplett No-Go.
Von daher auch nochmal vielen Dank an Velvet und unsere Security, die extra Awareness-Teams, Awareness-Schulung gemacht hat und morgen auch den CSD Leipzig hoffentlich mit anderen Erfahrungen absichern wird.
Also wir haben halt schon öfter darüber gesprochen, dass es natürlich genau bei solchen Veranstaltungen, die auch explizit als queer gelabelt sind, besonders wichtig ist, dass Security-Teams, gegebenenfalls hoffentlich Awareness-Teams, und aber auch zum Beispiel Technikteam, dass die einfach dass sie mit Queerness vertraut sind, dass sie das auf dem Schirm haben, dass die vielleicht auch auf dem Schirm haben, wenn es mal nicht nur er-sie-Pronomen sind, etc. Also, weil wir schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, dass das dann leider nicht der Fall war. Dabei wäre es da eigentlich genau der richtige Ort und genau der wichtige Ort.
Ja.
Queere KünstlerInnen in der Musik sind nach wie vor, würde ich behaupten, gerade in den Mainstream-Medien ja leider nicht selbstverständlich. Und ich frage mich tatsächlich auch, Marcella, ich habe den Fernsehgarten vorhin so ein bisschen locker lustig erwähnt, aber für mich als kleinen schwulen Menschen war das ein Mega-Symbol, dass du, glaube ich, mit Faso euren Song da performt hast. Hast du gemerkt, dass sich da auch in der Wahrnehmung deiner Kunst, ich meine, du hast ja schon das Supertalent gewonnen, das ist ein Mainstream-Format und trotzdem ist der Fernsehgarten, glaube ich, nochmal eine ganz andere Richtung in der Mainstream-Welt.
Ja, also es war auf jeden Fall erstmal eine absolut Wahnsinnsehre, dass du vom Fernsehgarten, ich meine, das Ding ist Kult und jeder, der drüber lacht, der tritt dort nicht auf. nein, ich war sehr überrascht tatsächlich. Kiwi, die Moderatorin, auch über die wird sich ja im Netz der Mund zerrissen und ich kam zur Probe, ungeschminkt natürlich, weil das dauert. Ein bisschen Wimperntusche, das dauert bei mir 2 Stunden circa. Und dann bin ich da über das Gelände gelaufen. Kiwi kam zu mir gerannt. Marcella, du bist da! Und ich dachte mir so, was? Ich war halt nicht geschminkt. Ich war total überfordert in dem Moment, dass sie mich erkannt hat. Genauso aber auch das Team. Also ich wurde super respektvoll behandelt. Auch in der Vorproduktion, keine Ahnung, in den Vorgesprächen und so weiter. Es wurde echt viel Wert drauf gelegt, wie man mit Künstlern wie mir umgeht. Und das fand ich sehr toll. Und ich finde, man darf sich definitiv kein Twitter durchlesen, weil auf Twitter gibt es so eine Hass-Fanbase. Also das ist wirklich, die nehmen den Fernsehgarten auseinander. Ja, da sollte man dann keine Kommentare über sich lesen. Das ist echt nicht geil. Aber es war geil. Also ich hatte echt mega viel Spaß und ich meine, wer kann sagen, er war mit Faso, Ross Anthony, Steven Gätchen und Kiwi im Pool. Also ich bin ja mit Pride-Flagge durch den Fernsehgarten spaziert. Ja. Und das Lustige ist, da gibt's auch so eine kleine lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich mein Mikrofon ablegen. Ich hatte mir im Kopf geplant, ich springe da rein. Es war beschissen heiß und ich springe in diesen Pool und dann lege ich, Idiotin, die Flagge ab und springe mit dem Mikrofon ins Wasser. Da gab es vielleicht ein bisschen Ärger danach, aber ja, ey, das war's wert. Einmal die Flagge geschwungen. Na, ist wichtig. Wir müssen alle abholen.
Ja.
Dafür gehe ich auch in den Fernsehgarten.
Also das heißt, wenn sie wieder fragen, gehst du wieder hin?
Sofort.
Wie ist das bei dir, Maxim? Sind solche Mainstream-Formate für dich auch wichtig? Weil ich weiß, dass dir zum Beispiel auch die Auftritte auf den CSDs sehr, sehr am Herzen liegen. Du bist auf großen und kleinen CSDs, aber man könnte ja auch fragen, ist es denn wichtig, vor unsere Community zu spielen? Und nicht auch gerade die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft ein bisschen sensibilisieren. Wie stehst du dazu?
Ich arbeite natürlich dran, dass es natürlich auch immer weiter in den Mainstream geht. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass gerade die CSD-Bühnen irgendwie auch die ersten Bühnen waren, die mich mit offenen Armen empfangen haben, wo ich mich erstmal jahrelang irgendwie ausprobieren konnte in der Zeit, wo ich selbst noch gar nicht so richtig wusste, was will ich als Künstler darstellen, was will ich aussagen. Und das war einfach eine gute Schule und es ist auch vor allem so, also ich bin einfach dafür sehr, sehr dankbar und bin natürlich auch immer froh über irgendwelche mainstreamigeren Geschichten, aber gehe voller Stolz auf eine CSD-Tour und bin natürlich super happy, dass ich auf so vielen gebucht bin und fühle mich da natürlich auch absolut wohl und will halt eben damit auch so ein bisschen der Künstler sein, den ich mir als Teenie oder als Kind gewünscht hätte, der eben über Themen spricht, die mich bewegen und ja, und deswegen finde ich es toll, ja.
Das ist wirklich auch super schön mit euch als Live-Publikum. Bitte applaudiert. Das haben wir sonst in den Podcast-Gesprächen leider nicht. Wie ist es mit euch? Ihr habt erst 2 CSDs dieses Jahr gemacht. Euch gibt's schon seit 2019. Wir haben im Backstage vorhin bei eurem Set gedacht, wow, was für eine fette Mucke, Club-Sound, sonstiges. Wir haben da abgehortet. Was sind so die Bühnen, die für euch wichtig sind, auch zu erobern, als in eurer queeren KünstlerInnen-Identität?
Queere Bühnen sind super wichtig für uns, aber es ist für uns ganz klar auch ein Ziel, Mainstream-Bühnen zu betreten und da halt stattzufinden. Und wir merken auch, dass die Bookings auch entsprechend sind. Also die sind so ganz gut gemischt. Also darüber freuen wir uns auch sehr. Und ja, die Leute, auch wenn man so zum Beispiel ein Festival wie Fusion, da sind ja auch unglaublich viele queere Menschen. Es ist ja nicht nur so, dass auf CSDs queere Menschen sich rumtreiben, und auch nicht queere Menschen mögen uns sehr gerne.
ja, genau. Ich glaube, es ist eigentlich so, wie Marcella eben gesagt hat, dass es natürlich super wichtig ist, vor auf einer queeren Veranstaltung vor queerem Publikum aufzutreten. Und genauso ist es aber auch wichtig, in Mainstream-Medien oder auf Mainstream-Veranstaltungen, auf einfach Pop-Veranstaltungen zu sein, weil wir natürlich uns als queeren Act sehen und ein queerer Act sind, und Queerness für uns ein super wichtiges Thema ist, aber hauptsächlich sind wir ein Pop-Duo. Und so wollen wir auch quasi, das wollen wir auch wieder gespiegelt sehen in unseren Bookings. Und das klappt auch ganz gut, zum Glück.
Ja, ich frage mich da persönlich natürlich auch immer, inwieweit es sowieso wichtig ist, inwieweit jeder und jeder am Anfang mit einer Nische anfängt. Weil, seien wir ehrlich, es ist wahnsinnig schwer, in die Mainstream-Medien zu kommen. Und meistens fängt man eben da an, wo man das meiste Gehör findet, und versucht dann, seine Message irgendwie in die breitere Gesellschaft zu tragen. Das ist, glaube ich, gerade jetzt in der Zeit der Weg, den man auch gehen muss, wo die großen Major-Labels sich keine Leute mehr rauspicken und die aufbauen, sondern eigentlich erwarten, dass man mit seiner Fanbase schon ankommt. Inwieweit würdet ihr sagen, für euch ist das als queere Menschen aber nochmal ein Zahn schwieriger, in die Mainstream-Medien zu kommen?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland und die deutsche Musikbranche sehr konservativ ist, wenn ich es mit Amerika vergleiche oder auch UK. Also Sam Smith und Kim Petras sind da halt so mit die größten Acts, die es gerade so im Pop gibt. Und darüber haben wir vorhin auch im Auto gesprochen. Mir würde jetzt in Deutschland niemand einfallen, der irgendwie so eine große Reichweite hat und der halt... Also vielleicht habt ihr jetzt gerade Namen im Kopf, aber das ist irgendwie gefühlt nicht so häufig.
Ja, das stimmt schon. Also es ist natürlich, ich sag mal, jeder von uns, wie wir hier sitzen, hat ja auch seine eigene Geschichte. Ich würde jetzt heute nicht mehr sagen, dass das Supertalent absolut ein Door-Opener war. Eher im Gegenteil. Aber ich mache das mit einer Selbstverständlichkeit, wer ich bin, wie ich hier sitze, und das ist für mich nicht, ich muss jetzt mir noch auf die Fahne schreiben, ja, ich bin Drag Queen, nein, ich bin Künstlerin oder Künstler, je nachdem. Und ja, wie auch ihr eben schon gesagt habt, so, ich bin für mich meine Sexualität, aber meine Musik, die ist für alle, und deswegen ist das, wie gesagt, super wichtig, dass wir auf den Prides natürlich die queere Sichtbarkeit zeigen und dass du es auch als queerer Musiker oder Musikerin schaffen kannst. Aber es ist nicht einfach. So, uns wird aktuell die Debatte in Bayern, CDU, CSU, AfD, von wegen Hände weg von unseren Kindern und so ein Scheiß, aber wenn eine Katja Krasavice ihre Titten und ihren Arsch in die Kamera drückt und Kinder gibt's mir Doggy singen oder die Puffmama Laila, wo ich mir denke, mit mir stehen Kinder auf der Bühne und wir singen Liebes alles und das soll verboten werden, aber alles andere ist okay. Mich fuckt diese Doppelmoral einfach ab.
Ja, und es ist ja auch noch so,
einfach nur eine versteckte Queerfeindlichkeit ist. Es ist nicht mehr und nicht weniger.
Und es ist ja auch jetzt bei ihr dann auch oft so, die Zielgruppe bei ihr ist dann auch irgendwie, das sind ganz viele, die sind vielleicht so 10, 11, 12, also wirklich noch Kinder. Und so viel zum Thema Frühsexualisierung.
Ja, wir hatten vorhin wohl auch schon am Infostand der Uni, den man da hinten besuchen kann und schöne Fotos machen kann, auch so nette Begegnungen, dass wir doch die Finger von den Kindern lassen sollten. Und ja, man fragt sich dann auch immer. Aber umso wichtiger ist es, dass wir heute hier sind und ein bisschen lauter applaudieren.
Gibt es denn konkrete Momente? Oder, also die gab es, garantiert. Aber mögt ihr uns mal einen konkreten Moment sagen, wie Diskriminierung konkret aussieht? In konkreten Situationen in eurer Berufung?
Wir haben es ja hier schon gehabt, ne? Auf dem Pride.
Ja.
Auf dem Pride.
Ja, also ich kann, ich bin dieses Jahr jetzt schon zum vierten Mal in Folge auf dem CSD in Chemnitz und ich wurde dieses Jahr dann auch quasi für die Folgeveranstaltung, die eben kein CSD ist, aber auf derselben Bühne ist und quasi nach dem CSD stattfindet, gebucht. Und das ist irgendwie so ein, da finden einfach einen Monat lang jeden Abend Konzerte statt. Und ich habe eben auch in der Videoankündigung für dieses Event am Abend eben auch gesagt, ich spiele vorher auf dem CSD, lasst uns bunt sein, kommt vorbei, wir stehen für Vielfalt und so weiter. Unter dem Insta-Video wirklich 3, 2, 1 und es ging sofort los, so von wegen, pack die Regenbogengeschichten weg. Oder da wurden dann irgendwie direkt dann auch, und es wurde nicht mal gesperrt oder sowas, da wurden irgendwelche Neonazi-Künstler aufgezählt und da wurde, die höre ich lieber. Und ich meine, und das Ding ist einfach, es war ja offensichtlich nicht mal gegen mich als Künstler, da konnte man weder einen Song, also da kam weder ein Song von mir noch irgendwas, das war einfach ich. Und das war denen schon definitiv zu viel. Und es kam wirklich sofort. Ich meine, es hat sich dann im irgendwann am Abend dann schon so ein bisschen, war so ein bisschen ausgewogener mit Hate und Liebe. Aber es fing erstmal ganz deutlich mit Hate an. Und ich dachte, okay, wow, ich spiele einfach auf der gleichen Bühne. Und vorher ist es so, Liebe, Liebe, Liebe. Und ich fühle mich wohl und dann direkt an diesem Abend kommt sofort der Hate, sofort. Und ja, ist nicht einfach dann.
Marcella, du hast genickt.
Ja, also man erlebt das natürlich. Ich muss sagen, auf meinem Instagram-Kanal ist tatsächlich sehr wenig los, jetzt in letzter Zeit, weil ich natürlich auch wieder ein bisschen lauter bin, gerade in der Pride-Zeit teile ich super viel, wobei ich eigentlich das ganze Jahr über immer irgendwie auf Diskriminierung hinweise. Mir ist das in Frankfurt, ist das am CSD passiert, ich glaube letztes Jahr, ich weiß es nicht mal ganz genau. Da stand auch einer unten, der da rumgeschrien hat, ich kann ja da meine Fresse nicht halten. Wo Programm unterbrochen, habe ich gesagt, wenn du hier irgendein Problem hast, bist du definitiv auf der falschen Veranstaltung. und ich meine, dann siehst du einfach eine Menge an Menschen, wo du weißt, also ich habe jetzt bin nicht ich die Minderheit gerade. Und ich glaube auch, dass das, was da im Internet stattfindet, begegnet uns ja Gott sei Dank, möchte ich sagen, nicht so auf der Straße. Es gibt Übergriffe, absolut, ich will da gar nichts kleinreden, aber im Internet fühlen die sich wahnsinnig stark und sie denken, sie wären anonym. Ich mache immer Screenshots von allem, weil ich denke mir, dann, dich zeige ich jetzt an. So, und ich finde, das ist sehr wichtig, weil Hasskriminalität ist auch im Netz nachverfolgbar und ihr solltet das alle tun. Die werden die Fressen halten, weil sie, och, man wird in der Meinung beschnitten. Bullshit. Menschenfeindlichkeit ist keine Meinungsfreiheit.
Absolut.
Und nun wirkt ihr ja auch alle als Menschen, die Rollenbilder verkörpern und Vorbildfunktionen haben. Gibt es Leute, die für euch die Vorbildfunktion gemacht haben? Müssen ja keine, also egal, ob es queere Personen oder nicht queere Personen waren.
Ja, es hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass es keine queeren Personen waren, aber für mich gerade, weil ich in Russland geboren bin und dann irgendwann 2001, vielleicht könnt ihr euch noch an das russische Duo erinnern, Tattoo. All the things she said, sagt euch vielleicht noch was. Und für mich war das, als es kam, keine Ahnung, ich war 11, 12 und es war für mich nicht klar, dass ich gay bin, aber ich habe sie geliebt. Für mich waren sie, keine Ahnung, so rebellisch. Ich meine, sie sind auf ihrer ersten Tour durch Russland, haben sie, und es, ich meine, jetzt dürften sie das noch nicht mal mehr und die gibt es ja auch nicht mehr als du, haben sie einfach immer wieder queere Paare während ihres Konzerts auf die Bühne geholt und die Aufforderung war, mach drum. Und es war so, ich meine, das war unglaublich. Ich meine, in Russland, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich war das auch da. Natürlich zu dieser Zeit super gefährlich, aber man durfte das noch. Man durfte das noch und ich habe sie als Kind absolut geliebt. Und ich höre sie jetzt eigentlich auch immer noch ab und an, auch wenn ich weiß, dass das Ganze einfach nur gespielt war. Und die eine von denen hat sich dann auch Jahre später sehr homophob geäußert, was für mich echt furchtbar war, weil als Kind und als Teenie waren sie für mich alles, für eine kurze Zeit zumindest mal. Aber ja, für mich war das dieses Du.
Wie ist es mit euch? Vorbilder, Idols.
Für mich ist das auf jeden Fall Lady Gaga und war auch schon immer. Also ich war 12, Just Dance kam raus, ich war so, what is this music? Ich war wirklich komplett geflasht und sie hat ja schon immer so eine Energy gehabt. Also das ist ja wirklich unfassbar und die lebt einfach für ihre Kunst und man kann sie natürlich an vielen Punkten auch kritisieren und so, aber die hat für mich so eine Art von Weiblichkeit auch ausgedrückt, die nichts mit damit zu tun hat, ich bin als Frau geboren, bla 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 und irgendwelche festgelegten Frauenbilder oder so, sondern einfach so viel mehr. Das ist so, für mich ist es so eine Vielfalt, was sie halt ausdrückt und was sie für mich bedeutet. Und vor allem ihr Album Art Pop, wo sie nochmal komplett einen draufsetzt, das war einfach super inspiring für mich.
Kann ich komplett mitgehen. Ja, ich auch.
Hast du noch einen Role Model? Ist bei dir auch Lady Gaga oder wie ist es?
Nee, ich bin eher spät zu Lady Gaga gekommen. Ich habe auch gerade überlegt, weil normalerweise erwähne ich an dieser Stelle immer, dass ich als 10-jähriges Kind meine große Liebe für Robbie Williams entdeckt habe. Aber eigentlich, wenn ich sage, so Queer Icon, würde ich tatsächlich sagen, das bist du.
Oh.
Weil die Reise, quasi meine eigene Queerness zu entdecken, war gemeinsam mit dir. Und du hast mich in dieser Band in eine Welt reingeholt, die für mich ganz, ganz wichtig ist jetzt.
Auch ist das süß. Kinder,
ich bin
geschminkt. Gut, dass ich mir Sonnenbrille anhabe, Leute.
Traditionell unkonventionell, der emotionale Podcast. Heute live auf dem Leipziger Augustusplatz. Marcella, bevor ich hier weiter weine, ja, mach jetzt mal ein bisschen was hier Seriöses.
Ja, also bei mir war es tatsächlich auch, also im Prinzip, ich hatte immer schon so ein absolutes Fable für starke Frauen. Und das waren für mich einfach Cher, Madonna, Pink, Lady Gaga ist meine Queen. Also ich habe Pink und Lady Gaga beide Gott sei Dank mal getroffen und ich habe die Autogramme tätowiert, weil es einfach, ich wüsste nicht, ob es mich, Marcella gäbe es nicht ohne Lady Gaga, das muss man auch sagen, und ich wüsste nicht, ob es mich noch gäbe es all diese Ikonen nicht. Und natürlich für mich persönlich war auch Rosenstolz ein sehr wichtiger, ja, Anker im Leben, weil die Musik von zwei schwulen Männern geschrieben wurde, ab und an auch mit Anna R. Und hat mir auf eine ganz besondere Art und Weise durchs Leben geholfen, gerade in Zeiten, in der Schulzeit, wo ich dann niedergemacht wurde und was weiß ich und abends im Bett lag als 10-, 11-Jähriger und mir dann so Schmachtfetzen wie "Wenn du jetzt aufgibst" angehört. Also sollte ein Kind nicht hören müssen oder sollte sich damit beschäftigen müssen. Und deswegen finde ich dann diese Aussagen, die dann hier am Rande getroffen werden von wegen Hände weg von unseren Kindern. Ich finde es ganz schwierig, wenn man Kinder die Flügel beschneidet, damit sie sich frei entfalten können. Und das können sie in dieser Community auf jeden Fall.
Ja. Aber Marcella, weil du es angesprochen hast, Rosenstolz war ja für mich tatsächlich so ein riesiges Icon. Ne? Ich kam vom Dorf, bin dann fürs Studium nach Leipzig gezogen, sagen wir einfach irgendwas zwischen 2004 und 2014. Und mein erstes Konzert, das erste Konzert meines Lebens tatsächlich, war hier in der Leipziger Arena Rosenstolz. Und dann kommst du dahin, ich war so ängstlich und dann war relativ kurz in Leipzig dann out und dann siehst du die Masse von queeren Menschen. Ja, also so viele Lesben, Schwulen und so weiter, es war so Flashlight und dann ist da ein Peter, der so ganz offen auf der Bühne damit umgeht und ich habe mir da ja nie Gedanken drüber gemacht, aber es hat sehr, sehr viel mit einem gemacht, so einen Künstler zu sehen.
So halt einfach eine Selbstverständlichkeit.
Ja, ja.
Also sie haben es einem nie ins Gesicht gedrückt,
ja,
von wegen, yo, wir sind queer und sie haben, glaube ich, Ja, ich will, hieß der Hochzeitssong damals mit Hella von Sinn.
Ja.
Der für die Bewegung wirklich. Und dann haben sie quasi auch einen Song, ich weiß es gar nicht, ging auch um Russland. Ich komme nicht drauf.
Kommst du noch drauf? Ich frag mal unser Podium. Habt ihr einen Lieblings-Rosenstolz-Song? Outet euch. Ihr seid zu jung dafür, ne?
Danke, erstmal. Aber wir haben uns mal gestritten wegen Rosenstolz.
Oh, wow.
Wir waren irgendwie sehr am Ende, hatten irgendwie so ein Musikvideo fertig geschnitten und dann hat P gesagt, nee, Rosenstolz mag ich nicht. Und ich war so, was? Das geht gar nicht. Und dann hat P so gesagt, ja, muss doch auch okay sein, eine Band nicht zu mögen. Und ich war so, du kannst nicht sagen, dass Rosenstolz nicht eine geile Band ist. Aber das nur nebenbei. Mein Favorite Song ist Ich gehe in Flammen auf. Den habe ich nämlich früher immer bei SingStar gespielt. Und ich war sehr schlecht.
Ich muss sagen, ich musste auch von Rosenstolz überzeugt werden. Und es war erst kürzlich, weil unsere gemeinsame Freundin Linda in Berlin in diesem neuen Romeo und Julia Musical spielt. Und sie hat mir eine Freikarte gegeben und wie das so unter KollegInnen ist, habe ich mich reingesetzt, coole Karte vorne in der sechsten Reihe, aber ich dachte so ein bisschen, oh, wer braucht denn Romeo und Julia nochmal? Und Songs von Rosenstolz, aber gut, ich wollte eine gute Freundin sein, ich dachte, naja gut, wirklich null Erwartung gehabt. Es war der geilste Scheiß, den ich seit langem gesehen habe. Also, so gute Musik, so eine geile Inszenierung und ich muss sagen, ich hab's echt gefeelt. Also diese junge erste Liebe, ja, also ich hab's voll begriffen und wenn ihr noch nicht da wart, Georg, du wirst das auch sagen, weil du bist auch Fan von diesem Musical, ihr müsst das unbedingt sehen, ganz unbedingt.
Absolut. So, wer hat hier noch kein Favorit? Also du bist jetzt raus, weil du magst Rosenstolz bis heute nicht.
Geoutet, ja.
Ja, okay, sorry.
Ich meine, es ist natürlich jetzt kein Geheimtipp, aber die Liebe zu Liebe ist alles wurde nochmal durch Romeo und Julia nochmal wirklich so groß. Am Ende wird der Song, das kann ich nochmal sagen, kommt der Song noch einmal und es ist wirklich, ich habe so geheult. Es war wirklich, also auch total unerwartet. Also okay, ich verliere gerade die Kontrolle über mich. Wunderschön war das.
Ja, ich sag natürlich an der Stelle, alle Songs sind toll, aber aber redest nicht mit mir, ne? Raus. Perlentaucher ist auch immer so ein schönes Ding. Ich habe jetzt gerade spontan überlegt, Marcella, du kennst ja eh jeden Text auswendig und Teile unseres Publikums auch. Können wir kurz den Refrain mal ansingen? Haben wir noch nie probiert, aber liebes Publikum, kriegt ihr das mit uns zusammen hin? So, Marcella, du fängst an, ne? 3, 2, 1.
Perlentaucher, nimm mich mit auf deine Reise. Perlentaucher, ganz egal wie tief. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, wenn die Wellen uns besiegen, weiß ich doch, wir haben die Perlen uns verdient.
Oh Gott, ich musste kurz überlegen. Ich bin wie ein bisschen geflecht und wir kommen leider schon zum Ende unseres Live-Podcasts, weil wir natürlich noch großartig, Marcella, du musst heute noch mehr davon singen, KünstlerInnen auf der Bühne haben. Aber ich frage jetzt ganz klar, das Motto des CSD Leipzig ist The Future is Queer. Was bedeutet für euch alle hier in diesem wunderbaren Live-Podcast The Future is Queer, was wird sich ändern? Wir gehen von, bei euch haben wir auf genug angefangen. Möchtest du anfangen? Ja, es ist schon schwierig, ne?
Sowas hilft mich immer richtig.
Wir können auch zusammen überlegen und wir gehen einfach weiter zu Laura. Laura, was ist The Future is Queer für dich?
Klar, du stellst mir jetzt die schwierige Frage. Ich habe jetzt die ganze Zeit in dem Diskurs drüber nachgedacht, warum Menschen, wenn ihr dann auf der Bühne steht, irgendwie keinen Zugang zu euch finden können. So, anscheinend geht es um Formate und nicht um Inhalt. Und ich habe dir ja auch gesagt, ich liebe das, dass du so viele schöne Love-Songs singst. Und ich denke, The Future is Queer heißt, dass wir uns miteinander identifizieren können und nicht fremdeln, weil wir alle dieselben Gefühle haben. Und wir haben dasselbe Longing, Glück zu erfahren in diesem Leben. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, einander zu verstehen und nicht zu fremdeln. Und das bedeutet das für mich, dass man da zusammenwächst. Inhalte über Form.
Ich denke oder ich hoffe, dass es in der Zukunft mal irgendwann so sein wird, dass wir keine Angst mehr haben müssen, wir selbst zu sein, oder dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich so zeigt, wie man ist, dass man keine Angst hat, dass dass einem irgendjemand was antun kann, dass man gefährdet ist, dass man sich einfach gezwungen fühlt, irgendwelchen veralteten gesellschaftlichen Normen irgendwie zu fügen. Und und ich hoffe einfach sehr, dass es irgendwann diesen Zeitpunkt gibt, dass wir das nicht mehr tun.
Ja, ich war, wann war Corona? 2020, ich glaube 21, habe ich genau in diesen 3 Wochen, wo irgendwas möglich war, 5 Wochen, habe ich es geschafft, so eine ganz kleine Tour zu spielen, und wir haben immer Vincent gespielt, und ich habe mir an diesem Abend geschworen, auch wenn mich Drake manchmal echt abfuckt, vor allem bei dieser Hitze.
morgen wird's noch schöner.
Bis zu meinem letzten Atemzug machen, weil ich möchte nie wieder, dass Kinder sich falsch fühlen müssen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo du Kind bist und dir eingetrichtert wird, es ist nicht normal, wie du empfindest oder wie du dich fühlst oder wie du dich zuordnest, macht das sehr viel mit dir, und deswegen kämpfen wir heute den Kampf, auch wenn wir das Ende wahrscheinlich nicht mehr erleben werden. Genauso wie ganz viele das Ende auch nicht erlebt haben, die den Pride oder den Riot gestartet haben. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, das weiterzuführen, und deswegen the future is queer.
Sehr geil. Ja. Ihr hattet jetzt ein bisschen Zeit.
Ja, mir ist tatsächlich jetzt eingefallen, dass ich, wir waren ja kürzlich auf der Fusion, haben da gespielt, und ich bin da auch übers Gelände so gelaufen, wie ich jetzt aussehe, und niemand hat mich angeschaut. Und wenn ich so durch Hamburg laufe, dann kannst du dir aber sicher sein, dass alle Blicke auf mir sind. Deswegen muss ich gerade daran denken, the future is queer ist für mich. Ich möchte so durch Hamburg gehen können. Menschen mit Penis sollen so durch Hamburg gehen können. Und es ist nichts Besonderes.
The future is queer heißt fuck the gender binary, fuck colonial structures, fuck all of that. Und da müssen wir wirklich... Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, aber ich wünsche mir so sehr keine Misogynie mehr, kein Gender Binary mehr. Und yes, let's hope. Let's hope and pray.
The future is queer muss für mich natürlich bedeuten, dass die Zukunft morgen ist. Und morgen ist die große Pride Parade hier in Leipzig unter dem Motto The Future is Queer. Ab 11.30 Uhr auf dem Leipziger Augustusplatz fangen wir an mit der Kundgebung. Danach gibt es die Demo und dann das Straßenfest. Und ich glaube, danach wird Leipzig zumindest ein bisschen queerer sein, als es vorher schon war. Zumindest werden wir der Mainstream-Gesellschaft deutlich machen, wie viele, wie laut und wie fantastisch wir sind. Das war Folge 30 von Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns bei Instagram, liked uns bei YouTube, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts und natürlich einen kräftigen Applaus und ein herzliches Dankeschön an das Podcast-Team Marvin, Jules und Jan, die das alles so wunderbar vorbereitet haben. Und ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Jingle ab.
Traditionell.